SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Es ist Sonntagmorgen. Wir sind live im Literaturhaus in der Rosenburg zu Stans im Kanton Nidwalden. Und ich begrüße euch ganz herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren. Guten Morgen miteinander. Ja, und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Sie ist eine, die gerne fort will, und er ist eine, der am liebsten daheim bleibt. Claudia Schmidt, sie hat ihre Wurzeln hier am Vierwaldstättersee. Aufgewachsen ist sie aber im Ausland, weil ihr Vater bei der Swissair gearbeitet hat. Heute lebt sie in der Schweiz und organisiert abenteuerliche Trekkingtouren von Marokko bis auf Nepal. Überall dort her, halt, wo es Berge hat. Claudia Schmidt ist 57 und ist geheiratet mit dem Werner. Willkommen, Frau Schmidt. Guten Morgen. Und der Sepp Ambauen, man sagt ihm auch der grüne Wald Sepp. Er kommt von Bäckerien, ist Schreiner und Maskenschnitzer und war lange der beste Steinstösser der Schweiz. Dreimal hat er das Eidgenössische gewonnen. Und dann macht er auch noch Verse für die Älplerkilbe. Der Sepp Ambauen ist 62 und geheiratet mit der Heidi. Guten Morgen, Herr Ambauen.
Guten Tag, wohl.
Ja, Herr Ambauer, was ich jetzt nicht gesagt habe, euer Markenzeichen ist ja der Bart, oder? Das macht euch fast ein bisschen zum Alpöhi. Jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen gestutzt. Manchmal geht er bis auf die Brust runter. Seit wann hat er den eigentlich?
Da habe ich eigentlich erst. Ich habe mich noch gar nie rasiert. Ich habe nie angefangen mit dem.
Noch nie rasiert im ganzen Leben?
Nicht? Nein, das ist etwa so mit 16, 17. Das sind die ersten Haare abgekommen. Und jetzt, nachher in der Rekrutenschule, ist ja recht ein Pelz gegangen. Und ich dachte, ich mache doch nicht an dem. Und nachher, wenn ich etwa zweimal im Jahr gehe, Haar schneide, schneide ich es mir an den Bart zurück. Und das tut es.
Und wie pflegt man das eigentlich? Tut ihr da auch Shampoo dran?
Oder ja, das tut man mit Haar, wenn man den Bart wascht. Und manchmal, wenn es aber ruhig, hat man ein bisschen. Eben die Zäpfe, langsam ins Maul hineinwachsen, ja, halt man heute ein zurück, ein bisschen, aber sonst macht man eigentlich nicht viel an ihm.
Was sagt eigentlich die Heidi zu diesem Bart?
Die hat mich eigentlich auch nie ohne Bart gekannt.
Also die hat das einfach so genommen und hat noch nie gesagt, jetzt Zäpfe, jetzt schnitzt mal den Bart.
Nein, die hat mich mit Bart kennengelernt, ja. Und sie soll mich jetzt auch so haben.
Keine Welle hat sie. Frau Schmidt, Männer mit Bart, so, ist das so etwas für uns?
Es ist nicht das Erotischste für mich. Aha. Also mein Mann hat keinen Bart. Er hat so einen Zweitagesbart höchstens.
Das
einmal.
Geht noch gerade.
Das geht noch gerade. Der fährt es auf den Stüpfen und dann finde ich, jetzt wäre es wieder Zeit zu rasieren. Aha. Und auf dem Kopf hat er auch ganz wenig Haar.
Ja. Das ist also euch fast lieber.
Das ist mir fast lieber, ja.
Habt ihr eigentlich auch ein Markenzeichen?
Ja, mein geht auch um Haar. Und zwar habe ich.
Ich sehe es auch.
So blonde Haarsträhnen. Und wenn ich Leute treffe, die mich nicht kennen, dann sage ich immer, ja, man erkennt mich an meiner blonden Haarsträhne, wo ich sonst eigentlich braunes Haar habe.
Und wann hat es denn die gegeben?
Die gibt es schon seit über 30 Jahren. Irgendwann habe ich gefunden, mein braunes Haar sei einfach irgendwie ein bisschen langweilig, ein bisschen monoton, da muss ein bisschen etwas anderes drin. Und habe entschieden, da müsse eine blonde Strähne drin.
Mhm. Und gefällt es euch?
Ja, das sieht nicht so leid aus.
Und ihr, Herr Ambauer, ihr habt ja nicht nur einen Bart, also ihr seid wirklich ein Fetzen, oder? Also ich habe vorhin geschwind eure Unterarme angeschaut. Die sind etwa, was Frau Schmid ihre Wattli, oder? Also wenn man sie so etwa vergleicht. Und das hängt damit zusammen, dass in den jüngeren Jahren seid ihr so etwas wie der König von der Steinstösse, der Obelix von der Nation. Ihr habt den unspunnen Stein geschmissen, 83,5 Kilo vom Boden aufgelüpft, über den Kopf genommen und dann gestossen. Also woher kommt die Kraft?
Ja, vermutlich haben wir da immer gutes Essen bekommen daheim. Und gewisse Rohkraft hatte ich einzig bekommen. Ich habe davor auch noch geschwungen, bevor ich angefangen habe, Stein zu stossen. Und, also eigentlich hat das an der Kraft hat das eigentlich mir nie gemangelt. Ich habe von Anfang an den Stein eigentlich gäbig mega geklipfen. Und Und da mega
Gäbig mögen glüpfen. 83,5 Kilo.
Ja gut, das ist auch ein bisschen weitere Technik, wenn man da auf die Hand nimmt und aus. Aber ich kann nie mehr nähten, sondern muss nicht. Hat mega neu vergnügt. Das ist für mich eigentlich von Anfang an gegangen. Und dann habe ich dann gemerkt, dass das eigentlich nicht etwas war für mich. Und dann habe ich dann wieder weitergezogen. Etwa 12 Jahre lang bin ich dort ziemlich an der Spitze dabei.
Ja, stimmt es, dass dir als 20-Jähriger schon seit 100 Kilo war?
Ja, das ist ja so. Also ich bin in der Terras mit 100 Kilo eingerückt und mit 105 heim. Das ist nicht so schlechter Küche.
Und dann seid ihr gang in Kraftraum? Oder wie habt ihr das trainiert? Das
Nein, in Kraftraum bin ich eigentlich nie. Weil das ist mir nicht so gelegen. Ich habe eigentlich, also, als ich Steinstoße trainiert habe, habe ich es eigentlich nur immer mit verschiedenen Steinen trainiert. Ich habe einfach am Anfang zum Aufwärmen etwa so eine 40-Kilo-Lehnige genommen oder und dann etwa so 10 Mal gestossen und nachher über zu einer 67-Kilo-Lehnige, dann etwa 10, 15 Mal und am Schluss noch der schwerste. Und dann hat man einfach nur, bis man so lange man hat mögen. Und das hat eigentlich die Technik können wir mit dem machen schulen und Kraft ist ja eigentlich gratis dazu gekommen, wenn man so manchmal hat, oder?
Und das hat er gemacht hinter dem Haus, oder wo?
Gut, so in erst schon noch auf dem Elternhaus daheim. Ist ja so ein Stein gelegen und nachher später bin ich auf der Sportanlage spekuliert.
Ja.
Dort ist eine Kugelstossanlage und quer dazu war ja so ein Herdplatz. Dann habe ich dort das Bauchli festmontiert und habe ich immer dort trainiert.
Aha. Und ihr seid eben, ihr habt es gesagt, also ihr seid einer von der besten, lang, in den 80er, 90er Jahren, lang der beste Steinstösser gewesen.
Ja, ich habe eigentlich an den 81 angefangen, am Umspunnenfest. Und dort bin ich gerade vorher hier zweit geworden. 1983 war das Langenthal Eidgenössisch, das konnte ich gewinnen. Und 1986 war die Seite Eidgenössisch, das konnte ich auch wieder gewinnen. Zwischendrin war 1987 wieder ein Unspunnen, das habe ich auch gewonnen. Dann war hier Stamms das Eidgenössisch. Und das war für mich ein Heimspiel. Dort konnte ich gewinnen und gleichzeitig noch Rekord stossen mit 3,77. Und dann habe ich nachher noch Alte war ein Eidgenössisch, dann bin ich zweit geworden, dann war das Flielen auch eins, also das Jubiläums-Eidgenössisch.
Ja, das ist eine eindrückliche Geschichte. Und stimmt es eigentlich, dass ihr immer nur mit euren Überhosen gegangen seid und ein paar Hosenträger mit Edelweiss drauf, also nichts davon irgendwie ja. Gewichtheber gehört oder so?
Nein, ich habe nie etwas so angehört. Das Einzige, was ich schon musste montieren, als ich das Handgelenk operiert habe, hatte ich so eine Lederbandage, das man wegen dem Handgelenk gestützt. Aber das war dann gerade aus.
Und er hat sicher einiges erlebt, oder, als Steinstösser. Gibt es da irgendwie ein Geschichtchen, das er uns schon schmunzelt?
Ja, es ist ja eigentlich. Es ist eigentlich eine Anfrage gekommen vor Jahren, man soll da einen Fernsehgarten, ein ZDF, oder? Hätte er einen Steinstösser haben. Das war ja dort die Lona Christen, die hier nicht wohnt, gewohnt hat. Die hat das moderiert. Da sind wir am meisten rausgefahren, einen Bus voll da Steinstossen. Dann natürlich unser Werkzeug Bienis, die Steine, die wir zum Trainieren gehen. Und dann haben wir quasi einen Probedurchgang am Samstagnachmittag. Und dann wollten sie dann wissen, wie weit dass wir da mehr gibt, oder? Wegen der Fernsehaufzeichnung. Und dann haben wir da ein Massband montiert, neben der Piste, oder wie man sagt. Und nachher am Abend sind wir dann am Ort an ein Winzerfest. Dort war ja der Nähe eins. Dann haben wir am Sonntagmorgen die Sendung live rüber. Dann haben wir gedacht, dass wir doch etwas um den Nasen annehmen, die gleiche Weite haben wie am Samstag.
Ja, was ist denn so gegangen an diesem Winzerfest?
Ja, da haben wir uns natürlich die ganze Weinkarte durchdekostiert.
Eben.
Man geht ja nicht um den Schuss, oder? Dann haben wir den Vorfall herausgefunden, das Massband ist ja dann noch gelegen und das haben sie da unter dem Balken durchgezogen und hinten vier Angenägel. Dann haben wir den Moment, dass der Balken abgelift und haben den Massband in den Massband den Knopf drin gemacht. Dann haben wir die gleichen Weite und dann am Samstag.
Also. Ich sehe das, ihr seid noch in das ZDF beschissen, oder so? Seid ihr Steinstösser?
Ja, das ist Mogeln, sage ich nicht.
Frau Schmidt, so Steine schmeißen, das ist auch nicht so euer Ding, oder?
Es geht. Ich habe mal so probiert, so schiffern. Und das habe ich irgendwie nie richtig hergebracht.
Mit 300 Gramm?
Ja, mit 300 Gramm, mit kleinen, flachen Steinen, genau. Mhm. Aber das ist offenbar nicht meine Stärke, nein.
Dafür ist eure Stärke, ihr mögt tagelang mögt ihr laufen. Also ihr trecket. Was ist das Weiteste, das Längste, das ihr je gelaufen seid?
Also was ich je gelaufen bin, ist anderthalb Monate.
Anderthalb Monate? Jeden Tag?
Jeden Tag laufen. Das ist vor vielen Jahren, aber ich tue heute noch. Also ich tue alles, was eigentlich in die 4-5 Wochen lang laufen ist, das mir am allerliebsten.
Aber gibt das keine Blotteren?
Nein.
Was habt ihr für Schuhe?
Ich habe alles Mögliche an Schuhen. Ich kann ganz nigelnagelneue Schuhe anlegen, loslaufen und ich komme keine Blotteren rüber. Also meine Füße sind gemacht zum Laufen.
Ja, offenbar.
Und ja, und solange dass es geht, ich habe nicht einmal so grosse Hornhaut an meinen Füßen.
Die sind einfach wirklich für das Laufen gemacht. Das seit 13 Jahren seid ihr Unternehmerin und organisiert Trekkingreisen in alle Welt. Was seid ihr im Moment gerade so am rausdüfteln?
Also im Moment bin ich dran, am Himalaya neue Touren rausdüfteln in Nepal. Und zwar gehe ich wahnsinnig gerne in Gebiete, die nicht so erschlossen sind, die nicht so begangen sind, wo man nicht einfach jede 5 Minuten muss Grüezi oder Hallo sagen muss, sondern man kann tagelang laufen und keinen anderen Tourist sehen. Mhm. Und es gibt immer noch so Gebiete, zum Glück auch in Nepal. Und das ist im Westen. Und das ist auch wieder eine 5-wöchige Reise. Und da tut man 4 Wochen lang laufen. Jeden Tag. Und man hat Freitage jede Woche einmal. Und alle zusammen, also nicht nur ich, sondern alle zusammen von der Gruppe, finde ich auch, woher laufen wir heute. Mhm. Das kommt einfach, man kann wenig mehr aufhören nach ein paar Tagen.
Aber wie findet ihr das raus, wo es jetzt dort durchgeht? Also habt ihr die Karten oder knäulet ihr auch über diese Karten? Oder wie
Vorbereitung daheim ist, ich höre mal irgendetwas, ich lese etwas von einem Gebiet und finde, das klingt spannend. Ich kenne Leute von Nepal und dann die anfragen, haben sie schon mal etwas gehört von dieser Gegend? Und dann sagen sie, ja, ich kenne vielleicht jemanden, der dort oben lebt. Mit dem kann ich in Kontakt kommen. Und so erfahre ich immer mehr und mehr erfahren von diesen Gebieten. Und dann weiss ich, es ist zum Beispiel ein Handelsweg, der dort früher durchgegangen ist. Also es besteht eine Route. Also man kann dieser Route nachlaufen.
Aber es hat nichts. Also es hat nur kein Kiosk.
Nein, es hat kein Hotel. So. Es gibt auch keine Natelverbindungen, kein Fernsehen, nichts. Also man weiss, wenn man 4 Wochen unterwegs ist, weiss man einfach nichts von der Welt.
Und ihr schlafen im Zelt?
Wir schlafen im
Zelt. Also jetzt stelle ich mir das vor, oder? 4 Wochen im Zelt, das Herz. Es ist staubig, hat nicht gerade eine Dusche, ist vielleicht heiß oder kalt. Also gerade gemütlich ist das
es
ja nicht.
Ist wahnsinnig gemütlich. Wir schlafen auf einem weichen Mätteli. Es gibt ganz weiche, aufblasbare Isoliermätteli. Man hat den Schutz von dem Zelt. Also wenn es regnet und blaset und alles, ist mit dem Schutz von dem Zelt. Und am Morgen wird man geweckt. Man wird geweckt mit einem Tee, mit einem heißen Tee. Und man geniesst den Tee und 10 Minuten später kommt ein Kübeli mit heißem Wasser. Und mit dem Kübeli mit heißem Wasser, das ist vielleicht ein halber Liter Wasser, mit dem tut man sich waschen.
Und das läuft.
Und dann ist man frisch. Und dann macht man die Zeltwand auf und man schaut raus und die Sonne scheint und es ist einfach schön.
Herr Rambauer, wäre das etwas so?
Ja, nicht positiv. Also, ich werde das eigentlich gelangen, da kommen wir den Militären besser bei einem Schneeloch rein, über Nacht und nach einer halben Stunde zusammen aufs Gesicht abgetroffen, dann bin ich auch wieder etwas raus. Und dann vier Zeugen und einen Kaffee rübertun, das hat mir besser gepasst. Also mehr Zelterei habe ich eigentlich so ziemlich
abgehackert. Und was esset ihr die ganze Zeit, Frau Schmid?
Also ich habe immer eine Küchenmannschaft dabei. Also wir als Gruppe haben eigentlich Ferien, Teilnehmer. Und dann hat es eine Küchenmannschaft und die kocht. Und die kocht zum Teil lokale Nahrung. Also jetzt in Nepal ist das Dalbat, das ist Reis mit Linsen und das Gemüse dazu. Aber dann haben wir auch so internationale Küche. Also es braucht viel Kohlenhydrat, oder? Also wir haben sehr viel Teigwaren, die wir essen. Bis zu Pizza, die kennen also auf ihren Gasherden. Wir haben 2 bis 3 Gasherde. Dort kann ich die sogar Pizza machen. Mhm. Also man hat alles, was man will.
Mhm. Ja, gut, das für uns zwei vielleicht Geld heranbauen. Aber ihr habt ja sicher auch das eine oder andere, es klingt abenteuerlich, oder? Das eine oder andere Abenteuer erlebt. Was habt ihr so, wo ihr sagt, ja, das vergesse ich nie mehr?
Also es gibt da natürlich auch ganz viele Geschichten zum Erzählen. Aber eine, die wirklich also abenteuerlich war, ist eine Reise in Nepal, Tibet mal. Und jemand ist höher krank geworden.
Mhm. Ja, das ist über eine Höhe von 5000.
Genau, also wir sind zum Kailash, das ist der heilige Berg der Tibeter. Und das liegt auf einem Hochplateau 4'500 Meter. Und nachher geht es nur noch aufwärts. Und um von dem Hochplateau wegzukommen, muss man teilweise tagelang fahren. Oder sicher einen Tag bis 2 fahren. waren wir bei dem Kailash. Und dann ist einer von der Gruppe ist höherkrank geworden.
Ui.
Und bei Höherkrankheit muss man einfach möglichst schnell bergabwärts. Also hat es geheissen, wir haben dort zumal, das war noch in den 90er Jahren, also es hat noch kein Handy gegeben. Selbst China, wo so gut erschlossen ist heutzutage mit Handy, hat das noch nicht gehabt. Dann musste ich also mit dem irgendwo abfahren. Und die Grenze von Nepal war eine gute Tagesfahrt weg von dort. Dann sind wir auf das Dorf Purang gefahren. Ich hatte einen Fahrer, weil die uns von einem Ort zum anderen herfahren mussten. Ich hatte einen Fahrer, ich bin mit dem die Etappe gefahren, die Gruppe habe ich gelassen, mit der Mannschaft, die sind gut behütet dort gewesen. Und wir sind in das Dorf gekommen. In diesem Dorf hatte es zwei Telefone. Und das Dorf ist etwa halb so gross wie Beckeried. In der Ausdehnung viel weniger Einwohner und ein Telefon an jeweils am Ende. Mhm. Und ich musste meinem Agenten in Nepal anrufen und das ist über Peking nach Nepal gegangen. Es gibt kein Direkttelefon. Und irgendwie haben wir dann miteinander reden und ich habe gesagt, ich brauche einen Helikopter, um den kranken Mann rauszuschicken. Wir konnten das organisieren, aber jedes Mal ist ein anderes Telefon gegangen und ich musste vom einen Ende ins andere rennen.
Oh, das ist kompliziert.
Sehr aufwendig und kompliziert. Also das auf knapp 4000 Meter immer hin und her rennen. Habe ich also schon recht viel Fitness gebraucht. Und wir haben dann abgemacht, am Nachmittag kam der Heli. Ich müsse noch bis an die Grenze herfahren, über die Grenze laufen und dort warten mit dem Patienten. Haben wir dann gemacht und habe für alles viel, viel länger gebraucht. Und der Wind ist gekommen und ich habe gemerkt, es hat zu viel Wind, der Heli kann nicht mehr kommen. Wir sind dort in dem Tal gesessen.
Und wie ist es unterdessen gegangen?
Wir sind ein bisschen niederer gewesen. Ja. Es ist ein Häuschen besser gegangen, aber ich habe wirklich nicht gewusst, überlebt er das oder nicht. Und ich musste zurück in dieser Nacht, weil ich bin dann schon auf nepalischem Boden war und ich habe nur Bewilligung bekommen für 2 Stunden. Der andere durfte bleiben, aber ich durfte nicht bleiben. Ich musste zurück auf China, auf Tibet. Also musste ich den schlussendlich feststellen, der Helikopter kommt nicht. Ich musste einfach da lassen. Und zum guten Glück hatte es eine andere Gruppe dort. Das war dort zumal noch rar. Und ich habe einfach gesagt, ob er kenne, zu ihm schauen, ob ich gebe ihm jetzt in seine Hände. Und der, hat, der andere Guide der hat zum Glück gesagt, ja. Und in der Zwischenzeit war es Nacht und wir mussten zurückfahren. Und es hatte nur Pisten, es hatte keine Strassen. Und der Fahrer sagt plötzlich, diesen Stein kenne ich nicht, wir sind falsch gefahren.
Auweia, auweia.
Und er kehrt um bis zu einem Stein, den er erkannt hat. Und da sagt er, doch, da bin ich. Und dann ist er dann rechts abzweigen. Und dann sind wir dann am Morgen um 5:05 sind wir angekommen. Um 6 ist die Gruppe aufgestanden. Und ich habe einfach gefunden, ich will ins Zelt rein. Ich will jetzt nichts wissen. Ich bin irgendwie seit 36 Stunden unterwegs. Haben dann aber gehört, wie die Gruppe rauskommt und sagt, ja, ich habe gehört, Claudia ist zurückgekommen. Okay, ich muss wieder aufstehen.
Also ein strenger Job von dir.
Sehr streng und abenteuerlich.
Ja. In den Himalaya grundsätzlich jetzt ohne Zelt heranbauen, wäre das etwas? Oder wenn ihr das jetzt hört, dann denkt ihr auch, nein, Hilfe nie.
Das war sicher nicht so leid dort, aber mir ist das jetzt weiter weg.
Ja. Ihr habt ja eine Harley.
Ja.
Oder habt ihr ja Töpfe. Oder? Mhm. Geht ihr mit dem nie ins Ausland?
Ja,
Ferien,
ich bin so ein Grenzgebiet. Ich bin Schwarzwald draußen oder vielleicht so Norditalien. Also wenn ich sage, über den Simplon gehe und gegen Cento Valli oder so, dann schreife ich Italien kurz. Aber sonst so viel weiter muss ich nicht. Wir haben es in der Schweiz so schön. Also ich kenne einen grossen Teil von der Schweiz noch nicht kennen. Und ich dachte, bevor ich das nicht hinter mir habe, muss ich nicht so weit fahren.
Das stimmt eigentlich, oder?
Das stimmt
auf der
schon.
Klevenalp ist ja auch okay, oder?
Ja, also ich finde Klevenalp sehr schön. Da habe ich sogar gelernt, Skifahren. Und ich finde, die Schweiz bietet wahnsinnig viel. In der Zwischenzeit kenne ich, glaube ich, die Schweiz viel besser als viele andere Schweizer, weil ich mich sehr viel da auch bewege. Und ich finde es wunderbar. Also nichts auszusetzen.
Gut. Herr Ambau, ihr geht zwar vielleicht nicht so viel fort, aber ihr habt ein spannendes Hobby. Ihr habt Schreiner gelernt und schnitzt Holzköpfe, die in der ganzen Gegend bekannt sind. Er hat letztes Jahr auch einen Preis bekommen, Holzkopf des Jahres. Das ist positiv gemeint, gell?
Also mich als positiv aufgefasst, ja. Und mit dem Preis werde ich eigentlich derjenige geehrt, die sich mit viel mit Holz zu tun haben. Oder? Da sind zum Beispiel schon Architekten dabei, die mit Holz Sachen, also viel mit Holz Bäume haben. Und da sind auch derer gewesen, die einer ist der erste, der glaube ich, den Preis bekommen hat, ist einer, der so ein Rundholzhäuser baut. Oder? Und, und letztes Mal vor mir war einer, der aus Holz Brillengestelle macht. Oder?
Ja.
Einfach der, der sich mit Holz abgibt.
Und wie hat es denn bei euch eigentlich angefangen, das Maskenschnitzen?
Ja, also, das habe ich eigentlich schon als Bub angefangen. Also, als ich so sagen 6. 7. Klasse gewesen. So habe ich auch so der Schnitzmeißel bekommen, habe ich die angefangen, so der Gesicht zu schnitzen. Und das hat mir eigentlich einzig gefallen, oder? Und dann später habe ich dann angefangen mit den Gräsern. Also das Bein, gibt es so Beine, wo manchmal so verwachsen haben, so Knibbel. Habe ich dann dort einen Grind drin geschnitzt. Die sind teilweise bis 3 Meter gross, können die sein. Aha. Und das ist eigentlich das, was mir eigentlich am besten gefällt. Einfach irgendwie der, der von der Natur aus schon gewachsen ist, das noch ein bisschen dort etwas draus zu machen.
Aber wie läuft das? Also, ihr lauft durch einen Wald und dann seht ihr irgendwie eine Tanne oder einen Baum, wo ihr eigentlich das Gesicht schon fast seht? Oder wie,
ja, oder ich denke noch, es könnte etwas draus geben. Oder? Meistens, wenn ich sage, wenn du zum Beispiel so ein Knubbel ist, die sind ja meistens bei einer Tanne am Boden an. Oder? Und ich tue sie dann nachher umkehren. Ich nehme dann nachher den Knubbel oben und nehme den Stamm um. Und dann schaue ich die eigentlich so, wenn ich die eigentlich so von mir zu kann, schaue ich da, wo ich eben das Gesicht mache. Und teilweise 2-3 Gesichter. Der letzte, den ich gemacht habe, war ein Buchenknubbel. Der ist, ja, der ist ein bisschen dicker. Also der Tisch, den wir jetzt hier von uns zu haben, der hat sicher eine Kubik-Dimension gehabt. Dort habe ich 4 Gesichter drin geschnitzt, oder? Und der ist aber noch ziemlich gut geraten, ja.
Und gelehrt habt ihr das eigentlich nicht? Oder?
Also ich hatte nachher, als ich Schreinerlehrer war, habe ich Abendkirs besucht in der Kunstgewerbeschule als Luzern mit den Holzschnitzen. Mhm. Das sind ja aber 2 von mir gelehrt, wo dort, ich konnte mit einem mitfahren, dann sind wir das einfach dort 3 Jahre lang habe ich die Kirs besucht. Und, aber ich habe mich immer nachher so ein bisschen auf die Maske, habe ich mich ein bisschen auf die Gesichter spezialisiert.
Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn das Gesicht von der Frau Schmid anschaut, ging jetzt das auch so in einen Baumstamm hinein?
Ja, das ging schon. Das ging sicher.
Was wäre so, auf was würdet ihr genauer schauen?
Ja, das Wichtige ist, von meinem Gesichtsausdruck sind eigentlich einzig die Augen. Mhm. Dunkt es mich. Die Augen sagen den meisten uns, oder?
Und, was seht ihr?
Ja. Also, ich würde sagen, das wäre ein ganz interessantes, also, gerade jetzt so zum Hauptprofil, gab es sicher ein ganz interessantes Gesicht.
Gut, mal schauen, ob es etwas gibt. Die Leidenschaft Holz heranbauen. Was ist das Holz? Was macht das mit euch? Das habt ihr ja schon seit Buben.
Ja, das war ja so gewesen, oder dort, wo ich aufgewachsen bin. Das heisst Grüne Wald dort. Und das ist eigentlich das Heim, wo der Gagamatten Neuvergast das letzte Haus war, bevor man in den Wald reingekommen ist. Und das Haus war dreiseitig umgegangen, eigentlich mit Wald. Und wir sind als Buben haben wir immer schon mit dem Holz zu tun gehabt, weil der Vater hat auch ein bisschen Wald gehabt, da haben wir selber geholzt und manchmal sind wir eben als Buben schon, haben wir angepackt und sind eben als Tandling gefallen, obwohl es nicht hätte dürfen, weil das ist ja so ein Kooperationswald, nicht aus diesem. Und der Vater hat am Abend dürfen den Steck absagen und eben ein bisschen Moos drauf, das niemand gemerkt hat. Und wir sind eigentlich immer schon mit dem Holz etwas zu tun gehabt. Ich weiss, als Buben schon, ruhig haben wir immer etwas rumgekackt im Wald draussen und voll verlängst. Ich weiß noch eine Episode. Da war also eine Wurzel, oben ein Stein abgewachsen war. Und das war ziemlich ein steiler Hang, gerade auf der Amaterstrasse durch. Und wir als Buben haben ein gescheites Gewissen, haben die Wurzeln abgehackt. Und dann plötzlich ist der Stein ab, oder? Und ist mit der Strasse innen liegen geblieben. Und heute ist ja natürlich noch nicht so manches gekommen wie heute, aber das Präzise ist einmal das Postalter gekommen, das hat man nicht ab dem Stein durchmögen. Und der Wegträler haben sie noch nicht mögen, den Postalter schon offen. Und du warst der Grossvater daheim, war auch schon ein älterer Mann, der hat auf jeden Fall den Schläger holen und musste den Stein verschlagen, als sie dann zur Straße rausgebrungen hat. Und dann hat es der Vater am Abend eben nicht so gerühmt.
Die Anbauers, was die alles gemacht haben. Frau Schmid, ihr arbeitet ja auch mit den Händen. Ihr habt Physiotherapeutin gelernt und arbeitet als Kraniosakraltherapeutin. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das etwa das Gegenteil von dem, was ihr anbauen macht. Der schnitzt und ihr legt einfach Hänge auflegen, oder?
Ja.
Was passiert denn da?
Also es ist, ich denke schon, es ist eine sanftere Art von meinen Fingern brauchen, als was es beim Heranbauen ist. Also ich brauche meine Hände, ich sage immer, meine Hände sind eigentlich auch wie meine Augen. Weil die gehen an den Körper her und die sehen oder spüren die Sachen. Und vor allem beim Kraniosakraltherapie, ich kenne zwar eine Geschichte von einer Person, aber ich tue das mal auf der einen Seite stehen und dann mit den Händen schauen, was merke ich denn, wo merke ich denn Verspannungen, wo fühlt es sich dichter an, wo fühlt es sich weicher an.
Aber wie merkt ihr denn das?
Das ist Übungssache.
Das ist oder was macht ihr das bei euch?
Es ist wirklich, ich das wirklich weh fast gesehen durch die Finger. Mhm. Also ich sehe, dass etwas wie dunkler ist, sage ich jetzt, oder heller ist. Und wenn etwas wie dunkler ist, dann ist es dichter, oder? Dann ist es härter. Und wenn etwas heller ist, dann heisst das ist feiner, das ist nicht so verspannt. Und das ist, ja, das sind einfach meine Augen auch noch an diesen Finger. Aha. Und es ist sehr eine feine Arbeit. Also von dem her habe ich selten, dass mir meine Finger wehtun am Abend nach dem Arbeiten. Und ich arbeite eigentlich mit verschiedensten Themen. Also man kommt zu mir, wenn man, es kann Kopfweh sein, Migräne-Geschichten, es kann sein, dass man schon noch die See hinter sich hat bei Ärzten. Es kann auch sein, dass man mit Verspannungen oder mit psychologischen Themen sogar kommt. Und das tue ich auf der körperlichen Ebene.
Habt ihr das schon gehört, Herr Ambauer?
Also ich habe schon etwas von solchen Sachen gelesen und schon davon gehört. Mhm. Aber ich kann mir das eigentlich... Gut, ich habe es jetzt noch zum Glück noch nie müssen beruhigen, sage ich jetzt eigentlich. Oder?
Mhm. Aber ihr habt ja auch mal, was habt ihr mal, die Achillessehne abeinander gehabt?
Ja, das ist auch ein Sturz mit einer Türe am Rücken. Das gibt es eben auch auf dem Arbeiten.
Eine Türe am Rücken?
Ja, man hat, ich arbeite ja als Türenmonteur, oder? Und dann habe ich auch eine geladen, die vielleicht ein bisschen schwer genug war. Und ich habe sie so flachen Rücken genommen und bin mit der gelaufen und bin mit der gestolpert, oder? Dann hat es mit eben vier
Also schwer, wie schwer ist sie gewesen, zu
umgehen? Ja, die wird etwa bei 100 Kilo durch gewesen sein, denke ich.
Gut, ja gut. Also.
ein bisschen schwerer als der Stein.
Ja, schon, ja.
Ja, dann könnt ihr jetzt nichts machen, oder?
Wenn sie gerissen ist, nein, dann kann ich nichts machen. Dann kann ich höchstens ein bisschen die Selbstheilung noch unterstützen, vielleicht. Aber nicht richtig etwas machen. Nein, das braucht Zeit.
Ja, sie haben sie ja wieder abgebetzt, das ist eigentlich wieder gut geworden. Ja.
Also, der Schreiner Maskenschnitzer, ehemaliger Steinstösser, Sepp Bambauer und Bergfrau und Trekkingunternehmer und Kraniosakraltherapeutin Claudia Schmidt sind heute meine Gäste im Persönlich. Und ich möchte mit euch noch ein bisschen eintauchen in eure Kindheit. Wo kommt ihr eigentlich her, Herr Ambauer? Ihr seid oberhalb von Bäckerin. Im grünen Wald seid ihr aufgewachsen. Wie muss ich mir das dort vorstellen? Wie hat es dort ausgesehen daheim?
Also ich habe es vorhin schon leicht angedenkt. Das war eigentlich an der Straße zwischen Demmeltern und Bäckerei. Mhm. Das Haus ist eigentlich an der Straße durchgestanden. Und eben auf drei Seiten rum hat das Wald gehabt. Mhm. Oder? Und darum hat das grüne Wald geheissen. Und wir sind dort aufgewachsen. Wir sind vier Buben gesehen, ein Nachziegler und ein Mädchen. Und der Cousin ist auch noch im gleichen Haus aufgewachsen. Wir sind also fünf, also gleich. Ältere Burschen, also Buben gesehen miteinander. Aha. Und also immer, es ist immer etwas gelaufen dorthin.
Ja, was haben wir vorhin schon ein bisschen gehört? Habt ihr sonst noch eine Geschichte von diesen Buben, was die alles gemacht haben?
Ja, wir sind, ich weiss nur eines, und das hat aber der Vater auch nicht mehr gerieben. Wir sind immer aus einem Leiterwagen gehabt. Und das hat ja auch keine Bremse dran, oder? Da sind wir eins und vier sind wir auf das Leiterwagen gelaufen. Der Älteste hat vorne mit den Füßen gestirnt und so sind wir gegen den Weg gefahren. Zum Glück kam kein Auto, sonst hätte natürlich Wiesch können fallen. Und nachher, auf jeden Fall, haben wir nicht da, schadlos überstanden. Aber es war das einzige Mal, wo wir mit dem Leben müssen feiern.
Habt ihr Bauern daheim?
Also, es war ein bisschen lang, aber wir haben auch einfach geheimt. Und auch um die Ärzte sind auch etwa nicht zusammen die Bauern raushirten mit den Rindern. Und später hat der Vater Schaf gesucht, dann haben wir Schaf gehabt.
Und euer Vater, hat er mir erzählt, hat Kinderlähmung
gehabt? Er hat 56 Kinderlähmung verwitscht, ja. Und dann hat er müssen, in der Sagerei hat er den Beruf müssen aufgeben, dann ist er noch in einer Lampenfabrik gearbeitet. Dann hat er einfach, auf einer Seite ist er einfach, hat er keine grosse Kraft bekommen am Arm oder so, aber er hat, eigentlich, hat sich ein ganz gutes Leben geschlagen. Er hat auch eine Jagd und so.
Das hat aber euch nicht irgendwie beeinträchtigt
in der Familie? Nein, also wir hatten eine ganz gute Jugend daheim, muss ich also sagen. Wir haben es schön gehabt.
Eben, ein bisschen Giele in jemanden, der einen oder anderen Streich gemacht.
Ja,
was,
ja.
Was habt ihr als Buben so für Träume gehabt?
Ja, Träume. Ich weiß nicht, man hat einfach immer so gedacht, aber Schwingen war natürlich schon ein Thema. Mit dem Bub schon immer noch auf Schwingen tun. Also mit 14 ich können anfangen. Und der Vater hat auch immer Interesse am Schwingen und so. Dann bin ich dann eigentlich auch ich bin Schwinger geworden oder das, oder? Und eben, was mich heute halt mal in der Lehrzeit, habe ich natürlich eben das Holz, was ich gesagt habe. Und auch ein Steffli natürlich dort mal. Wir sind auch viel, ich bin auch viel gut Steffli fahren gesehen. Wir haben zum Beispiel die Ferien, das ist, glaube ich, nicht mehr 71 gesehen, sind wir über 19 Pass in den 4 Tagen und so hoher Knetz. Also ich weiss nur, einmal haben wir einen Tag eine Route gehabt, die ist 340 Kilometer gegangen und Steffli ist nicht einmal frisiert gewesen, ist also nur 30 gegangen, oder?
Das wow.
Muss rechnen, wie lange wir da gehockt sind.
Ja, ja, ich wollte sagen, du tust mir oben auch ein bisschen dahinter weh.
Oder? Also wenn ich heute mit dem Harley eine gleich lange Strecke ein Riemen müsste fahren, ich glaube, ich würde es mich zwischen deinen Päusen.
Und wie habt ihr euer erstes Sackgeld verdient, dort in diesem grünen Wald?
Ja, das war eigentlich auch noch lustig. Wir haben auch immer, der Grossvater und der Vater schon, hat auch diesen Stuhl in den Puschel gemacht. Das sind ja, die haben wir ja früher gebraucht für Kochläufen, oder? Und die haben wir dann im Dorf vorne verkaufen. Da sind noch so ein Haus gesehen, die haben dann einen Kochofen drinnen gehabt, dort haben drei alte Frauen gewohnt und die haben immer für uns die Stuhl in den Puschel gekauft. Und dann hat der Vater gesagt, wenn ihr einen Stuhl daheim am Mittwochnachmittag oder am Samstag, dann könnt ihr das Geld könnt ihr dir behalten, könnt ihr die selber verkaufen. Und das war eigentlich unser erstes Sackgeld, mhm, der Stuhl in den Puschel.
Und dann seid ihr mit denen ins Dorf? So
ja, man hat einfach die können bringen dort. Die haben einfach ein Seif und Seif bestellt und die haben wir können bringen. Die haben wir hier mit so einer Holzschnecke, wenn man sagt. Das ist ein Schlitter, der einfach einen Ochs drunter hat. Mit dem sind wir dann gegen den Dorf hier und haben die dort in diesen Frauen, wenn ich da auch reinpicken. Und so haben wir eigentlich das erste Sackgeld verdient.
Ihr habt jetzt so zugelassen, Frau Schmidt, eure Jugend ist doch ziemlich anders verlaufen.
Oder? Kann man auch so sagen. Also ich kann sie auch nicht so kurz fassen, denn es sind schon mehrere Stationen. Mhm. Also ich bin geboren in Deutschland. Meine Mutter ist eben eine Bäckerin und mein Vater ein Luzerner. Und die haben sich schon im Ausland kennengelernt. Und das Ausland hat sie offenbar einfach immer weiterhin gezogen im ganzen Leben.
Aber euer und Vater war Station Manager bei der Swissair, sagt
genau,
man dem.
Ja.
Der hat geschaut, dass der Betrieb in diesem Land funktioniert für die
ja,
Swissair.
Ja. Also. Und er hat dann eben, ist dann versetzt worden von Deutschland, ist er dann versetzt worden auf Dänemark, auf Kopenhagen. Und wir haben dann also immer in grossen Städten gewohnt, aber meistens in Einfamilienhäusergegend.
Und also Deutschland, Dänemark, nachher Argentinien und Italien.
Ja, also das ist schon ein Unterschied. Und ich merke auch, es hat mir so eine Prägung gegeben. Jeder Ort hat mir eine andere Prägung gegeben. Und das finde ich eigentlich auch noch spannend.
Also wie war das Dänemark? Was hat ihr dort für Bilder?
Dänemark habe ich sehr als ein freies Leben. Also ich war natürlich Kind bis 10. Aber dennoch, ich vergleiche mit anderen Ländern, habe ich es sehr ein freies. Wo auch die Eltern nie Angst haben müssen, wenn wir draußen waren. Der Schulweg ist dort. Dazumal schon auf einem Veloweg gsi, mit dem Velo auf dem Veloweg zur Schule kennen. Also sicher geht ja schon gar nicht. Und man hat draussen auf der Strasse gespielt, immer die ganze Nachbarschaften zusammen. Und wir haben einen See in der Nähe vom einen Haus, mit all zwei Jahren gezügelt. Innerhalb von diesen Ländern auch noch.
Also ist das nicht streng gewesen, wie verrückt?
Nein, das hat weder zugehört. Das hat weder zugehört, dass man wieder etwas Neues hat, damit man wieder eine neue Umgebung hat. Und teilweise sind ja von der Schule her die Freunde auch, also wenn wir im gleichen Land gezügelt haben, die sind ja geblieben. Aber einfach die Umgebung hat gewechselt. Aber man hat kein Zimmer wieder neu einrichten, eine neue Farbe oder irgendetwas. Das hat sich dann immer wieder geändert.
Und dann seid ihr nachher von Dänemark auf Argentinien. Das ist schon ein grosser Schritt. Wie war es zum Beispiel dort?
Das war ein grosser Schritt. Vor allem, ich habe vorher Dänisch und Schweizerdeutsch geredet und ich habe plötzlich von einem Tag auf den anderen müssen auf Hochdeutsch und auf Spanisch wechseln.
Hochdeutsch?
Weil wir sind in einer deutschen Schule. Und dann in Argentinien sind die Ausländerschulen, haben beide Sprachen müssen unterrichten. Also Deutsch plus Spanisch. Darum musste ich beide Sprachen müssen lernen. Und die Schulstunden, wir hatten 50 Schulstunden in der Woche, auf 5 Tage verteilt. Plus der Schulweg war jeweils zwischen einer halben Stunde bis einer Stunde.
Nochmal, 50 Schulstunden auf 5 Tage verteilt. Wären Sie dort gerne die Schule heranbauen?
Nein, ich glaube, das wollen wir nicht. Das war das auch genug.
Ja, und somit war auch die Zeit gefüllt mit der Schule vom Tag. Mhm. Also da sind auch meine Erinnerungen stark mit dieser Schule verbunden oder dem Schulweg. Also, es hat sehr viele freudige Momente gegeben. Und auf dem Schulweg im Bus hinten ist man zum Beispiel immer zuhinterst hinten gesessen. Hat man gewusst, ah, Freundin sowieso kommt und Freundin sowieso. Und dann ist man zuhinterst hinten gesessen und hat dort hinten haben wir unsere Späßli gemacht und Freude gehabt.
Aber Argentinien war, glaube ich, sonst nicht ganz einfach gewesen. Ja,
genau,
schulstreng, aber sonst ja, politisch es ist, ein bisschen.
Genau, wir sind in der Zeit, so Anfang 70er Jahre dort gewesen, da hat es politische Unruhe gegeben, der Peron ist zurückgekommen, es hat so gegenpolitische Organisationen gegeben. Und es ist einfach wirklich ein bisschen eine unruhige Zeit. Zum Beispiel haben wir als Ausländerschule haben wir erlebt, dass wir von einer argentinischen Schule überfallen worden sind. Die hatten dann eine riesengroße Holztüre, also die war recht barrikadiert, und die konnten sich aufbrechen
und sind eingestiegen in unsere Schule. Alle Mädchen mussten sich verstecken. Aus Sicherheit. Und die haben dann so kleinere Bomben zum Glück gelegt, zum Teil. Aber es hat Schlägereien gegeben und alles. Und das sind dann so die unruhigen Zeiten gewesen. Das hat sich auch ausgedehnt im grösseren Gebiet. So, dass wir schlussendlich Argentinien verlassen haben. Mhm. Und sind dann ganz kurz in die Schweiz gekommen zwischendurch, weil es noch unklar war, woher kam mein Vater nachher. Und dann hat es geheissen auf Italien. Ja.
Und dann wollte er trotzdem wieder gehen. Und euer Bezug zur Schweiz. Also, ihr habt Schweizerdeutsch geredet. Seid ihr dann in den Ferien immer gekommen?
Ja, oder? Wir sind in den Ferien. Jedes Mal. Also, von all diesen Ländern her, wenn wir genug Zeit hatten, sind wir immer in die Ferien gekommen in die Schweiz. Zuerst in die Klevenalp immer. Und nachher hat mein Vater einen Bezug gehabt zum Eiringen Hasliberg, weil seine Schwester ist dort unten. Und er hat einfach gefunden, das ist einfach der schönste Ort in der Schweiz, der Hasliberg. Dort will er ein Haus bauen. Und dort hat er ein Haus gebaut und das ist dann eigentlich unsere Heimat geworden. Mhm. Also wir sind immer auf den Hasliberg, wenn wir in die Schweiz gekommen sind.
Jetzt ist einer von euren Brüdern, der hat drei Brüdchen, ist leicht geistig und körperlich behindert. Ja. Sie hat Hirntumor gehabt als Kind. Wie hat euch das geprägt? Der Herr Rambo hat gesagt, der Vater Kinderlähmung hat eigentlich die Familie nicht weiter geprägt in dem Sinn. Wie ist das bei euch gewesen?
Also er ist ganz normal mit uns hat er gelebt. Und er war integriert. Es war eigentlich nicht einmal ein grosses Thema, dass er behindert ist. Er hat sicher mehr Aufmerksamkeit von den Eltern. Das hat es einfach gebraucht. Aber grundsätzlich ist er wirklich, hat er alles zusammen mit uns gemacht. Mhm. Also von dem her war das für mich das Normalste in der Welt, dass er einfach bei uns ist.
Und jetzt wohnt ihr, Frau Schmidt, wohnt jetzt in der Schweiz, oder? Aber ihr könntet ja irgendwo auf der Welt sein. Wieso seid ihr denn gleich hierher gekommen?
Also ich hatte ja einen roten Pass gehabt. Und als ich dort in Italien mit der Schule fertig war, habe ich gefunden, ja, jetzt muss ich einmal in die Schweiz. Jetzt muss ich mal die Schweiz kennenlernen. Ich habe gewusst, man kann gut irgendeine Arbeit machen, Geld verdienen und habe gefunden, das wäre es ja jetzt als Erstes. Und bin in die Schweiz gekommen und habe es gar nicht einfach gefunden. Was habe es wirklich schwierig gefunden. Das eine zum Beispiel, ich habe in Italien gelernt, Auto fahren. Und das habe ich gefunden, ja, das geht ja da gleichig, oder? Jedes Auto ist gleich. Ich bin auf die Straße in Zürich. Ich habe mich gerade für Zürich entschieden zum Leben. Und ja, da ein bisschen links und rechts fahren, das ist doch kein Problem. Ich musste sehr schnell erfahren, dass das nicht so ist in der Schweiz. Ja, und einfach so ein bisschen die enge Struktur, die es dort zumal hatte, das ist mir also sehr schnell zu eng geworden. Sodass ich noch einem halben Jahr...
Gerade wieder fort?
Bin ich gerade wieder fortgegangen. Und habe schon gesagt, ich wandere aus. Ich habe eigentlich gedacht, ich wandere aus auf Australien, Neuseeland, weit weg von der Schweiz und habe irgendwie das Gefühl, da muss es doch irgendwie auch so weit weg, das muss auch irgendwie ein bisschen latinisch sein. Ich bin ein bisschen in Latino-Mentalität aufgewachsen. Ich habe dann schnell gemerkt, dass das ja überhaupt nicht der Fall ist. Es waren ja die Engländer dort und die haben auch eine gewisse Struktur. Ja, und bin dann also auch nicht dort geblieben.
Und sind wieder gekommen.
Und bin wieder gekommen.
Und das eben gleich eure Heimat ist.
Ja,
so.
Ja, ja.
Wenn ihr heranbaut, ihr habt jetzt das gehört, oder? Deutschland, Dänemark, Argentinien, Italien, Australien. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das gehört?
Ja, das ist sicher interessant, aber mich hat das nie zänkelt. Also mir ist das einzig wohl genug gewesen, oder?
Und was ist denn für euch Heimat?
Also Heimat ist für mich eigentlich, wenn man da, wo ich daheim bin, da gefällt es mir. Und einfach auch das Drum und Dran, was wir haben, diese Traditionen. Und eben zum Beispiel sagen, Schwingen, Steinstossen, auch bei Kilby und so, das sind für mich,
das ist
für mich Heimat.
Und ihr seid seit 40 Jahren, wenn wir noch bei dem Thema Familie bleiben, seit 40 Jahren seid ihr geheiratet, mit der Heidi eben. Ja. Wenn ihr nie fortgeht, Herr Rambo, wo hättet ihr eigentlich die Frau lernen können?
Ja gut, also ich rede jetzt fortgehen, wie man ins Ausland geht. Also ich habe sie in der Schweiz gefunden. Also das ist... Man ist sicher früher auch eben ausgegangen und ist an die Feste und ist eben an die Maske gebaut und so. Und ich muss sagen, da ist an einer Feste, habe ich sie kennengelernt.
Und dann nachher?
Ja, dann ist sie mir geblieben, sie haben gefunden. Die ich ihr scheinbar ein und so hat sich nicht untergegeben.
Hey, das liegt mir noch ein bisschen Wunder, oder? Dir, der so eine Urchige seid, hat ihr den ersten Schritt gemacht dort?
Ja, ich meinte, irgendwie sind wir gegenseitig aufeinander zugekommen, sagt ihr
das. Das ist Diplomatie. Und ihr habt drei Kinder und habt auch Grosskinder. Wie aktiv seid ihr als Grossvater?
Ja, das kommt immer ganz davor. Die sind aber beide, also sie wohnen, ein Grosskind ist spekuliert und eins ist Kranz. Also, und das, wenn sie etwa bei uns sind, schaue ich schon, dass ich etwas kaum den Namen mit und so weit, dass das Grosskind jemand zulässt, oder?
Geschichten erzählen von früher, so etwas?
Ja, gut, jetzt vielleicht. Das eine ist jetzt schon wieder sehr gross und das andere noch klein. Das ist auch die Geschichte, glaube ich.
Und etwas ist auch noch speziell. In dem Haus, wo ihr wohnt, wohnt oben dran der Sohn. Und der ist jetzt gerade eingezogen mit seiner Partnerin. Und die hat 5 Kinder mitgebracht. Also euer Haus ist jetzt gerade recht belebt.
Es ist ziemlich voll geworden, ja. Aber es ist noch interessant. Das ist die Kinder. Sie haben also akzeptierte Kinder und sie haben auch Freude an uns und das geht eigentlich gut.
Und ihr an ihnen auch?
Ja, ja, das ist eigentlich noch lustig.
Frau Schmid, ihr seid seit 17 Jahren geheiratet. Auf welchem Hocker habt ihr euch mal lernen können?
Tatsächlich, auf dem Ortler. Ich war unterwegs mit Skitouren in einer Gruppe und hatte 2 Beschützer dabei, weil ich eigentlich nichts wollte wissen von einem Mann kennenlernen.
Aha.
Und habe dann gesagt,
wieso denn eigentlich
nicht? Ich habe irgendwie gerade eine Beziehung, die abgebrochen war und habe einfach gefunden, das ist viel zu kompliziert. So Männer und da ist man gebunden und ich bin nicht so frei und. Und dann einfach, nein, das wollte ich jetzt einfach nicht davon wissen. Mhm.
Und hat er 2 gehabt, die euch beschützt haben von all diesen Anmassen, die es so gibt.
Genau, ich dachte, das eine lange nicht, wenn schon 2. Und hat ihnen auch klar gesagt, also hört, ihr seid jetzt einfach meine guten Freunde und ihr müsst mich eigentlich beschützen. Und dann haben sie aber die Arbeit offenbar nicht gemacht. Denn ich habe meinen Mann dort oben kennengelernt. Und zwar sind wir in dem Ortlergebiet mit der Ski unterwegs gewesen und dann sind wir in einer Hütte hergekommen und haben Kaffee getrunken und ich habe meinen Rucksack draussen gelassen mit meinem Essenssäckchen oben drauf. Und in der Zeit, als ich Kaffee trinke, nachher komme ich raus, das Essenssäckchen ist verrissen und es war alles gefressen gewesen. Und dann hat ein Hund dort oben, der bei der Hütte war, das alles gegessen. Und dann ist der Werner ist auch dort gewesen und hat das gesehen und hat gefunden, jetzt kann ich die Gelegenheit nutzen. Und hat sein Proviant in mir gegeben. Mhm. Vor allem ein Bounty, das Bounty-Schokolade. Da. Das haben wir dann nachher über Jahre natürlich auf jeder Tour dabei gehabt.
Also, ihr habt dann eher wegen diesem Bounty gehört.
Genau, ja. Damit ich sicher eins habe auf jeder Tour.
Was hatte der Werner gehabt, der euch außer dem Bounty nachher so
ja, überzeugt? Nachher hätte er dann eigentlich schon müssen den Schritt machen. Er hätte gefunden, ob wir uns nicht mal treffen könnten. Dann habe ich gesagt, ja, ein Tasschen Tee würde schon drinnen liegen. Ja. Und dann hat dann er sich schon ein bisschen mehr darum bemüht und dann nachher ist es dann doch. Er hat gefunden, es ist eigentlich ein flotter Mann. Den kann ich schon
heiraten. Oder mit dem zusammen.
Ja, er hockt da, ja.
Durchaus. Und ihr seid ja also ein halbes Jahr praktisch seid ja auf Reisen mit Gruppen und so. Was macht denn der Werner die ganze Zeit?
Ja, er hat das von Anfang an gewusst, dass ich viel unterwegs bin und dass das einfach meine Leidenschaft ist, unterwegs zu sein. Und es ist sicher am auch schwierig für ihn. Vor allem, wenn ich dann so weg bin und überhaupt keine Kontaktmöglichkeiten habe. Wenn ich mich innerhalb von Europa bewege, dann kann ich immer wieder mal ein SMS schicken oder so. Ja, und sonst, er schaut zum Haushalt und er arbeitet. Und ich komme heim und meistens ist dann alles schön, super und ich kann einfach absitzen zum Essen. Und das ist wunderbar.
Das ist ein bisschen wie bei euch daheim, oder? Herr Anbauen.
Ja, von Art schon, ja.
Dort macht das Heidi, oder? Das super ist. Oder wie viel helft ihr so im Haushalt?
Ja, wenn ich eigentlich ehrlich bin, sehe ich sehr wenig.
Gibt es etwas, was ihr macht? Staubsauger?
Nein, also wenn ich will, dann kann ich eben auch helfen kochen oder so, das interessiert mich noch. Etwas so dem Grill oder sonst etwas machen. Ich
auf gerne. Dem Grill ist nicht gekocht. Das ist grilliert.
Das ist dich nicht.
Und ihr habt schon vor der Sendung habt ihr gesagt, Frau Schmid, ihr seid 1,7, du Eltern. Was heisst das? Was ist das?
Also, wir haben uns beide mal entschieden, kein Kind zu haben. Ich, gerade mit meiner Freiheit, wäre es einfach nur schwierig gewesen, auch noch Kind zu haben. Und eines Tages, Freunde von uns, ist sie schwanger geworden und es war klar, sie kommt Zwilling rüber. Es war eine Frühgeburt, 2 Monate zu früh sind die auf die Welt gekommen und die mussten in 2 Spitäler aufgeteilt werden, weil die eine ist noch Lunge, mit der Lunge hat sie Beschwerden gehabt. Und die Eltern haben gewünscht, dass eigentlich immer jemand bei einem Kind ist. Und dann haben sie uns noch gefragt, ob wir das auch machen würden, ob wir einen Teil übernehmen würden. Das haben wir angefangen. Und als die aus dem Spital gekommen sind, die Kinder, ist das irgendwie weitergegangen. Wir haben dann jeden Dienstag zu diesen Kindern geschaut. Als sie klein waren, war das natürlich fast den ganzen Tag. Und dann ist das mit den Jahren immer weniger geworden. Und bis sie 18 waren, also die Schule fertig hatten, haben wir das jeden Dienstag gemacht. Und
wenn ich nicht ein Siebentel, ein Tag in der Woche.
Genau, die eine hat dann, das sind also Zwillinge, die eine hat einmal zu einem Geburtstag so eine Pop-up-Karte gebastelt mit einer Szene von so einem Dienstag. Und dann hat sie geschrieben, für meine ein Siebtel Eltern. Und seither ist das
schöne
ein
stehender
Begriff für uns.
Fühlt ihr euch als was? Als Siebentelmutter kann man sich ja nicht fühlen, aber als
ja, Gotte, aber schon. Oder? Nein, ich denke, es ist mehr als Gotte. Ich bin schon auch Gotte für andere Kinder, aber es ist ein Unterschied. Also ich bin denen noch viel näher, weil ich sie so mitbekommen habe, alles zusammen, wie die Entwicklung gegangen ist und eine Vertrautheit da ist, wo ich denke schon ein Siebtel älter ist. Ein Teil älter.
Wenn wir noch, über das haben wir noch überhaupt nicht geredet, Herr Ambau. Ihr seid ja auch noch Dichter. Ihr macht noch Älpler-Kilbi-Sprüche. Was ums Gottes Willen ist das?
Ja, das sind eigentlich Gegebenheiten, die das Jahr aus passiert sind. Und die werden, der Älpler-Kilbi werden die eigentlich ein bisschen auf die Schippe genommen.
Das ist ein Dorffest, oder?
Ja, das ist ein Dorffest, wo also hier, jetzt nicht Wolden, eigentlich in jeder Gemeinde mehr oder weniger stattfindet. Und da werden einfach die Sachen, die auf eine lustige Art wird, dass in Versform wird, das wieder darboten. Und ich bin eben der, der die Sprüche zu begrüßen schreibt.
Aha. Das heisst, ihr hockt am Abend her?
Ja, das kann halt die Nacht sein oder am Abend oder auch um den Tag sein, je nachdem, wenn es einem jemand drum ist, schreiben das Zeug.
Und wo habt ihr denn das noch gelernt? Jetzt könnt ihr schon also schnitzen das, und jetzt macht ihr noch dichten.
Das habe ich schon früh angefangen. Mit dem habe ich eigentlich schon mit 20 Jahren angefangen. Also, das tue ich jetzt schreiben, die sind für die Begrüßer Alpen. Also.
Habt ihr einen, dass wir hören, wie das tönt?
Ja, ich habe eine witzige Verse aufgeschrieben und ich habe einen mitgenommen.
Er lenkt die Sack.
Ja, ich habe sie auswendig, kann ich sie nicht, aber ich habe jetzt einen. Passt vielleicht gerade noch zu der Frau Schmid. Sie hat gesagt, sie ist irgendwie der Swissair gesehen, also der Vater. Aha. Da habe ich mir schon so einen alten Witz habe ich in Versform aufgeschrieben. Ein kleiner Flieger kommt einst zu dir, zu kloten, auf dem Flugplatz zu dir. Man tut ihn dort zur Kenntnis nah, vom Tower aus ein Funkspruch gegeben. Er sei im Flugplatz kleiner Nähe, sie wette die Position und die Hähe. Der Pilot, ein ganz erfahrener Mann, tut für das Verständnis haben. Hat für die Bitte eine offene Ohren. Er sei 1,80 Meter und hocke vorne.
Super. Wie habt ihr es mit Dichten, Frau Schmidt?
Das ist nicht so meine Stärke. Nein,
schreiben. Aber ihr habt ein neues Hobby, habe ich
gehört. Ja, ich habe ein neues Hobby seit etwa 2 Jahren, leider den Winter nicht so richtig verfolgen, und zwar singen. Singen, ich finde, bis jetzt habe ich immer nur unter der Dusche gesungen, weil früher in der Schule, das war in Argentinien, haben sie mich suspendiert vom Singunterricht. Ich habe offenbar so falsch gesungen, dass sie gefunden haben, es ist besser, wenn ich vor der Tür stehe, als im Klassenzimmer. Und habe von dem her ein bisschen ein Trauma. Ich habe dann mal probiert, bei uns in Uster in einen Chor reinzukommen, durfte mitgehen einmal. Und zuletzt kommt dann also die Chorleiterin und sagt, sie können also sich nicht so viel Zeit nehmen und in mir Einzelunterricht geben während dem Chor. Das ginge nicht. Also bin ich ein zweites Mal zurückgeschlagen und das habe ich gefunden, jetzt gehe ich in Einzelunterricht.
Und hat es ein bisschen gebessert? Oder?
Ich habe eine ganz liebe Gesangslehrerin, die mich einfach immer wieder lobt, wie gut sie es machen. Und seither habe ich das Gefühl, ich kann nicht singen.
Also hört ihr dir selber, dass ihr falsch singt?
Ja, in der Zwischenzeit höre ich es. Also das ist wirklich, wenn ich mit ihr zusammen singe, dann höre ich mal, ich kann es genau übernehmen. Und wenn ich dann nachher allein singen muss, dann merke ich, oh nein, das ist so Stonata, also so falsch, das tut mir dann gerade weh. Und dann muss ich aufhören singen, dann muss ich wieder vorne anfangen, also von mir aus, weil ich merke, es tut so weh.
Herr Ambau, wäre der eine für ein Duett oder so?
Also ich glaube, ich wurde heute noch suspendiert.
So, wir sind fast am Schluss von dieser Sendung. Jetzt kommt ja die erste Woche im Mai. Was habt ihr gerade so für Pläne diese Woche?
Also diese Woche, wir sind jetzt gerade der letzte Vorbereitung für dieses kantonale Schwingfest spekuliert. Ich bin dort als Platzspeaker engagiert am ersten Sonntag. Ja, ja. Und wir sind jetzt immer noch immer aufstellen und einrichten. Und die, die Lust haben, soll ich kommen am nächsten Sonntag.
Ja.
Wir haben eine gute Besetzung. Und,
und dann erzählt ihr dort auch noch einen Witz am
Mikrofon. Ja, aber einen Spruch, das, einen Spruch ja, das... zwei bringe ich auch schon, weil so umwartet drauf. Ich sage, ja, dann bringst du sicher einen.
Das denke ich fast. Und dir, Frau Schmidt,
ich bin auch in den letzten Vorbereitungen, aber ein bisschen etwas anderes. Ich gehe auf Marokko und muss noch das eine und das andere vorbereiten.
Auf die Höhe rufen.
Ich gehe auf den Hohen Atlas und dort nicht auf den höchsten, sondern auf den zweithöchsten, auf den Mogun. Und das ist ein 4000er und das ist ein Trekking, eine Woche lang. Und ich habe eine ausgebuchte Gruppe, kann nicht mal sagen, kommt mit. Kommt dann für eine andere Reise. Und ja, das gibt noch einiges zu tun.
Also sehr interessant. Also zwei Leute mit den Wurzeln hier am Vierwaldstättersee und zwei so unterschiedliche Leben, Claudia Schmidt und Sepp Ambauer. Ich wünsche euch in euren Leben herzlichst alles Gute. Danke, dass ihr so viel persönlich so erzählt habt heute aus diesen Leben. Und euch wünsche ich allerseits einen schönen Sonntag. Habt Sorge zueinander und wieder schauen miteinander. Danke.
Das Persönliche ist heute live aus dem Literaturhaus in der Rosenburg zustande gekommen. Gäste von der Sonja Hasler sind die Trekking-Unternehmerin Claudia Schmid und der Schreiner und Holzschnitzer Sepp Ambauen. Technik Roland Fatzer und Thies Ganz. Können Sie nochmal hören oder in voller Länge nachhören? Heute Abend nach der Szene auch wieder hier auf SRF 1 oder schon bald jederzeit auf srf1.ch unter Sendungen von A bis Z. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt live aus dem Taburettli zu Basel. Zu Gast dann Sabine Hediger, Fachfrau für Gesundheit beim Schweizerischen Roten Kreuz und der Peter Wanner, Präsident der AZ Medien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.